Jesus geht immer weiter weg von Israel. Und als er dann dort oben in Sidon ist, da macht er einen Bogen wieder zurück zum See Genezareth. Und ich sag mal, er kommt auf der falschen Seite draus, nämlich auf der Ostseite des Sees. Dort in das Gebiet der 10 Städte, so nannte man das, denn das war so ein Gebiet, alles Wüste, mehr oder weniger. Es gab schon so ein paar Ansiedlungen. Das waren so Ländereien, die hat Alexander oder im Griechischen Reich wurden die dann unter den verdienten Generälen aufgeteilt. Jeder hat so ein Stückchen Land dann also auch bekommen. Und es war Gebiet der Heiden. Da lebten zwar auch ein paar Juden, aber die waren nicht gut angesehen, denn sie haben sich ja nicht im gelobten Land angesiedelt, sondern dort. Und Jesus macht dann also solch eine Rundreise. Das waren mindestens 200 Kilometer, die er da so gelaufen ist mit seinen Jüngern. Und jetzt kommt er in diesem Gebiet der 10 Städte an. Und da spielt unsere Geschichte, um die es heute Morgen geht. Und wenn ihr sie mitlesen wollt, dürft ihr das gerne tun und mit mir das Markus-Evangelium aufschlagen. Und ich lese dort das aus dem 7. Kapitel, Markus Kapitel 7 von Vers 31 an. Markus 7 von Vers 31. Da heißt es, als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr es er aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Soweit einmal dieser Bericht. Ich möchte drei Gedanken heute ausführen, wenn es um diese Begebenheit geht. Das erste möchte ich nennen, geführt. Das hat etwas mit den Versen vorher zu tun. Ich habe sie kurz skizziert. Nach der Speisung der 5000 wollen die Leute Jesus zum König machen. Und Jesus lehnt das ab. Er möchte nicht der Brotkönig werden, denn das war sicherlich das Anliegen. Das ist doch super, so jemanden als König zu haben. Jeden Tag Brot in Fülle. Aber Jesus wollte das nicht. Vielleicht war das auch der Gedanke der Jünger. Jesus, du lässt dir hier eine große Chance entgehen. Endlich kannst du als Messias auftreten. Das wäre doch eine gute Gelegenheit gewesen, oder? Alle jubeln dir zu. Aber Jesus wusste schon, dass er den Weg des Leides gehen muss und nicht den Weg des Königs. Das ist ein Weg, den er erst noch in Zukunft gehen wird. Und so merkt man richtig, regelrecht, wenn man die Verse davor liest, dass Jesus weg möchte aus diesem Gebiet. Er möchte raus aus diesen unnötigen Diskussionen, die ja dann auch noch um Reinheit und Unreinheit, was am Anfang von Kapitel 7 berichtet wird. Auch davor, dass also auch schon die Menschen komische Erwartungen an ihn hat, und er möchte einfach raus, und er möchte vielleicht auch seine Jünger rausnehmen aus diesem Setting. Und so geht er eben in die Fremde, ins Ausland. Und das ist für uns heute nichts mehr Besonderes. Wir fahren mal schnell nach Österreich oder irgendwo hin oder fliegen was weiß ich wohin, um mal Urlaub zu machen. Aber damals, vor 2000 Jahren, da ist man eigentlich nie von zu Hause großartig weggekommen. Da ist man vielleicht mal nach Jerusalem gepilgert, vielleicht war man auch in der Nachbarschaft, aber nach Tyrus, in den Libanon oder Sidon, da war sicherlich von den Jüngern noch nie jemand. Und so sind sie in eine ganz fremde Gegend hineingeführt worden und machen mit Jesus diese Reise. Es ist schade, dass wir nicht berichtet haben, was da passiert ist auf dieser Reise. Sie müssen ja miteinander gesprochen haben. Es hat ja Wochen gedauert, die sie da miteinander unterwegs waren. Aber ich denke, Jesus führt seine Jünger hier. Er führt sie heraus aus dem Bekannten. Er führt sie heraus aus ihrem vielleicht auch begrenzten Denken. Er möchte wahrscheinlich ihnen auch mal einen Perspektivenwechsel bescheren, dass sie die Welt mal mit anderen Augen sehen. Und das kennen wir wahrscheinlich alle. Wenn man mal in ein anderes Land fliegt, vielleicht auch in eine ganz andere Kultur hinfliegt oder reist, dann sieht man manchmal auch das eigene Leben auf einmal mit ganz anderen Augen. Und so geht es auch hier den Jüngern. Jesus führt sie auch weg von dem Denken, Jesus wird König. Nein, er führt sie in den Rückzug, so in die Stille vielleicht auch, in das Abschalten. Und so gibt er ihnen neue Einblicke. Man spricht ja auch Goethe so dieses Wort zu, Reisen bildet. Also wenn man mal so unterwegs ist und mal anderes sieht, dann hat es auch etwas, was bildet. Und ich glaube, das ist auch so. Als wir vor ein paar Jahren mal in Israel waren, ich muss sagen, das hat auch meinen Blick so auf biblische Geschichten manchmal nochmal verändert, wenn man da mal in so einem Boot sitzt, so über den See Genezareth schippert und so diese Stimmung so auf sich einwirken lässt oder mal auf solchen Hügeln dort steht am See Genezareth, wo einer vielleicht auch der war, wo Jesus mal gestanden ist und gepredigt hat. Ja, das hat schon auch einen Einfluss. Oder in Jerusalem so am Tempelberg zu stehen, man erfindet auf einmal biblische Geschichten noch einmal anders. Und ich glaube, wir brauchen das auch manchmal. Wir brauchen auch so Zeiten der inneren Ruhe, der inneren Reflexion. Und oft passiert das nicht so im Trubel des Lebens, aber wenn man so Momente der Ruhe hat, sich zurückziehen kann, dann kann das auch passieren. Und Jesus hat das ja immer wieder praktiziert. Und hier nimmt er auch seine Jünger mit und sagt, komm, raus aus Israel. Wir müssen uns einfach mal von den Leuten gerade mal zurückziehen. Wir brauchen einfach mal einen neuen Blick. Und ich muss daran denken, an eine Situation, die ich erlebt habe, als ich Prediger in München geworden bin. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Im Jahr 2000 bin ich nach München umgezogen und wurde Prediger dort. Und ich habe dann so verschiedene Hausbesuche gemacht, saß auch bei einer Schwester in Mosach so auf dem Sofa. Wir schauten da so schön auf den Fernsehturm und ich sagte, boah, du hast ja hier einen tollen Blick, dass du so den Turm sehen kannst. Und sie sagte mir, ja, ich habe auch genau gesehen, wie sie ihn gebaut haben, so Meter für Meter. Und ich fragte sie, warst du denn schon mal oben auf dem Turm? Sie sagte, nee, das habe ich noch nicht geschafft. Ich meine, der Turm ist gebaut worden, 1972 war die Olympiade, davor ist dieser Olympiaturm gebaut und wir waren jetzt im Jahr 2000. Und sie wollte schon immer mal hin, aber sie hat es noch nie geschafft. Und ich war da zufällig in der Zeit auch noch, als ich gerade ankam, Leiter des Seniorenkreises gewesen. Und die Senioren hatten immer mehr so Ausflüge gemacht. Und ich habe gemerkt, eine ganze Menge auch von den alten Münchnern, die waren noch nie auf dem Fernsehturm. Ich als Zugereister war natürlich schon längst da oben und habe mal die Stadt aus dieser Perspektive angeschaut und fand das grandios. Und so habe ich dann irgendwann mal gesagt, jetzt organisiere ich da mal so einen Ausflug auf den Fernsehturm. Und wir haben dann so einen Tisch reserviert, war damals noch ein ganz normales Restaurant, jetzt ist es so ein gehobenes Restaurant, aber damals konnte man dann für so eine Stunde mal so einen Tisch reservieren. Der Turm braucht ungefähr eine Stunde, dass er einmal sich um sich selber dreht, also das Restaurant. Und dann sind wir da hoch und sie waren begeistert, ihre Stadt mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, wie sich das alles noch alleine so vor einem dreht. Und eine Schwester hat ihren Mann mitgebracht, auch ein alter Münchner, der schon immer mal auf den Fernsehturm wollte, es noch nicht geschafft hatte. Und der auch Adventisten immer sehr reserviert war und ich durfte dort zu Hause sie nicht besuchen. Das war das erste Mal, dass er zu so einer Veranstaltung mitgegangen ist. Und als er uns dort alle so erlebt hat, hat das auch bei ihm das Eis gebrochen. Und er ist immer mehr, immer häufiger dann auch zum Seniorenkreis gekommen, bis er dann auch regelmäßig dann dabei war. Also auch dieser Perspektivenwechsel hat zum einen für die einen etwas Tolles gebracht, sie haben ihre Stadt anders gesehen und für diesen Ehemann war das auch ein ganz wichtiger Moment, sagen, Mensch, das sind ja doch alles ganz nette Menschen, da braucht man sich ja nicht zu distanzieren von, sondern da kann man ja auch dazugehören. Und weil er solche positive Erlebnisse hatte, ist er dann auch dazugekommen. Ich glaube, wir brauchen manchmal auch solche Momente, wo uns vielleicht auch ein neues Licht aufgeht und wir einfach auch in eine neue Situation hineingeführt wurden. Jesus hat das auch gemacht. So hat er seine Jünger geführt. Und jetzt führt er sie in das Gebiet der 10 Städte. Also ich sagte schon, das ist eigentlich die falsche Seite des Sees Genezareth, die Ostseite, dort wo Wüste auch ist. Ein Gebiet, das die Juden gemieden haben, über das sie eigentlich auch schlecht geredet haben und die Menschen, die dort gelebt haben, auch eher so die Nase gerümpft haben, verachtet haben. Auch die Israeliten, die dort teilweise gelebt haben. Aber Jesus macht deutlich, dass das nicht der Haltung Gottes entspricht, sondern auch Jesus geht zu diesen Menschen und er zeigt, dass sie auch nicht vom Mitleid Jesu ausgeschlossen sind. Und so führt Jesus seine Jünger raus aus dem bisherigen Denken in eine neue Situation, ich will nicht sagen in eine neue Welt. Und so bringt er sie auch dazu, manches vielleicht auch nochmal neu zu denken. Und ich glaube auch, dass Jesus auch uns in unserem Leben auch immer wieder führt, vielleicht auch manchmal in unbequeme Situationen, aber dass wir wissen dürfen, er ist an unserer Seite und er führt uns. Ein zweiter Gedanke, den möchte ich überschreiben mit berührt. Zum einen fällt natürlich auf, dass Jesus keine Berührungsängste hat. Ich sagte schon, jetzt ist er in dem Gebiet der 10 Städte. Also eigentlich nicht das jüdische Gebiet, sondern dort, wo Fremde wohnen und man sagt sich vielleicht, was will Jesus denn dort? Aber er geht dorthin. Und dann wird zu ihm einer gebracht, ein Gehörloser. Also in der alten Lutherbibel steht noch taubstumm drüber, aber diesen Begriff gebraucht man ja nicht, da die Menschen, die es betrifft, ja auch sagen, wir sind nicht stumm, wir können schon reden, nur halt anders. Aber sie können halt nicht hören und deshalb können sie auch die Sprache, Worte nicht so formulieren. Und wenn wir die mal Parallele in Matthäus Evangelium uns anschauen, in Matthäus 15 wird berichtet, dass noch viel mehr Kranke zu Jesus gebracht wurden, die er heilt. Ja, und jetzt passiert das Gleiche wieder. Sie brachten also jetzt einen, der taub und stumm war und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege, heißt es. Und dann heißt es in Vers 33, und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge. Was macht Jesus hier? Also die Leute sagen, heil ihn doch. Leg ihm einfach die Hand auf und dann ist er wieder gesund. Könnte doch Jesus machen, oder? Wäre doch kein Problem. Alles wäre gut. Warum macht das Jesus nicht? Er macht es anders. Zunächst einmal nimmt er diesen Gehörlosen beiseite. Ja, wie wird das gewesen sein? Da bringen die Leute also die Kranken zu Jesus und es stehen eine ganze Menge Leute drumherum, vielleicht so wie hier, ne? Also man steht so da und einer steht da im Mittelpunkt, dieser Gehörlose. Ich weiß nicht, ob es für ihn auch so angenehm war, auf einmal so im Fokus zu stehen. Auf jeden Fall nimmt Jesus ihn erstmal beiseite. Ein bisschen Privatsphäre, ein bisschen auf die Seite. Jesus geht hier ganz individuell auf diesen Gehörlosen ein. Er nimmt ihn raus aus dem Trubel, dort, wo alle zuschauen. Und was macht er dann? Man liest das so im ersten Moment, denkt, das ist ganz normal, aber habt ihr es nochmal gelesen? Er nimmt seine Finger und steckt ihm die Finger in die Ohren. Das ist schon mal ungewöhnlich, oder? Also habt ihr schon mal jemanden, mit dem euch unterhalten habt, dem anderen die Finger in die Ohren gesteckt? Wahrscheinlich noch nie. Und dann spuckt er ihm auch noch auf die Zunge. Also, schüttelt einen so ein bisschen, ne, oder? Also normal ist es jedenfalls nicht, was Jesus hier macht. Was macht Jesus denn hier, könnte man sagen? Hätte ihm doch einfach die Hand auflegen und ihn heilen sollen. Ganz unkompliziert. Warum denn so? Warum denn so? Zum einen stellen wir fest, Jesus handelt immer wieder anders, als wir es uns vorstellen. Das ist oft so. Es gibt einfach auch, dass Jesus anders handelt, als wir es uns wünschen oder auch vorstellen. Aber offensichtlich macht das Jesus hier auch ganz bewusst. Denn ich glaube, es war ihm wichtig, dass der Gehörlose genau mitbekommt, was mit ihm passiert. Ich sage mal, so eine Art Gebärdensprache, die er hier benutzt, damit der Gehörlose genau mitbekommt, was mit ihm passiert. Einfach so die Hand auflegen, vielleicht hat er das gar nicht so richtig gemerkt, was da passiert ist. Aber wenn wir die Geschichte dann auch noch weiterlesen, merken wir, es ist Jesus wichtig. Es ist ihm wichtig, dass er genau mitbekommt, was mit ihm geschieht. Und so berührt er ihn, die Ohren, es geht ja um die Ohren, ums Hören. Er spuckt ihm sogar auf die Zunge, also es geht auch ums Sprechen, und er berührt ihn da ziemlich intim eigentlich in diesem Moment. Aber er berührt ihn. Er berührt ihn. Wahrscheinlich hat das noch nie jemand auch gemacht. Jesus berührt. Ja, und ich denke, das geschieht auch im übertragenen Sinne. Wir sagen das ja auch, also unsere Sprache sagt das ja auch. Das hat mich berührt. Bestimmte Momente vielleicht im Leben, die wir so erlebt haben oder die wir teilen, sagen wir, das hat mich berührt. Und wir meinen damit ganz tief in uns, da hat mich etwas berührt. Auch als du vorhin erzählt hast, dass du eine große Operation nächste Woche vor dir hast, das hat mich berührt, auch wie du dafür gebetet hast. Das hat mich berührt. Und ich werde am Dienstag sicherlich auch an dich denken. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch immer wieder merken, ja, Gott will auch uns berühren. Und es kann ganz unterschiedlich sein. Das sind ganz unterschiedliche Momente. Vielleicht ist es auch nur ein Bibelvers, den man mal gerade in einem Moment liest und sagt, Mensch, das war genau das richtige Wort jetzt für mich in diesem Moment. Oder es war ein Mensch, der mich angesprochen hat oder der eine Erfahrung geteilt hat, die etwas Besonderes war, wo ich sage, ja, das hat mich berührt. Und wenn wir so nachdenken, wann hast du das letzte Mal so erlebt, dass Gott dich berührt hat? War es vielleicht ein Lied, ein Bibeltext, ein Gespräch mit einem anderen Menschen, wo du sagst, das hat mich berührt? Gott möchte uns solche Momente schenken, wo wir uns auch berühren lassen. Gott möchte uns Momente schenken, wo wir auch erleben, dass wir vielleicht auch berührt werden. Und manchmal haben wir vielleicht auch Berührungsängste. Da wollen wir auch nicht, dass uns jemand anfasst. Also, und wir lassen uns ja auch nicht von jedem anfassen. Also es gibt Menschen, die umarmen wir, anderen schütteln wir die Hände und bei anderen winken wir so aus der Ferne mal zu. Also manchmal hat das auch nur ganz praktische Gründe, aber ihr wisst schon, manchmal ist das schon auch, hat das auch was mit dem Herzen so zu tun. Ne? Man nimmt ja nicht jeden in den Arm, manche schon eher, manche nicht so sehr. Und das hängt auch vom Typ ab, aber die Frage ist natürlich, lassen wir uns auch berühren? Sind wir auch offen dafür, dass Gott uns berührt oder auch andere Menschen? Jesus ist auf jeden Fall jemand, der berührt, der hier auch ganz individuell auf Menschen eingeht. Hier in diesem Fall auf den Gehörlosen. Und er berührt eben nicht nur Freunde, sondern auch Fremde, auch Kranke. Deshalb erstmal so zwei Gedanken, die wir jetzt haben. Geführt, Jesus führt so seine Jünger so in die Fremde, berührt, er berührt Menschen, um sie ein Stück weiterzubringen. Und dann, das dritte möchte ich überschreiben mit gesegnet. Denn noch ist ja nicht viel passiert. Noch hat Jesus ihn nur berührt. Also die Finger in die Ohren gesteckt, auf die Zunge gespuckt. Vers 33, wo wir jetzt waren, da ist ja noch nicht viel mehr passiert. Jetzt Vers 34, und er sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Also, nachdem Jesus ihm die Finger in die Ohren gesteckt hat, ihm auf die Zunge berührt hat, da schaut er auf zum Himmel. Und wir merken schon, so die Gebärdensprache Jesu geht weiter. Jesus lenkt die Aufmerksamkeit des Gehörlosen auf Gott im Himmel. Er lenkt sie auch weg von sich selbst, er lenkt sie auf den Vater im Himmel. Er bittet die Heilung von oben. Also ich sage mal, in Gebärdensprache zeigt Jesus auch dem Gehörlosen, woher die Rettung kommt. Und wenn Jesus ihm einfach so die Hand aufgelegt hätte und er wäre gesund gewesen, vielleicht hätte er diese Erkenntnis gar nicht gehabt, dass er die Heilung von Gott kommt, sondern vielleicht Jesus, so der Zauberer, der hier wieder etwas bewerkstelligen kann. Aber nein, Jesus möchte die Aufmerksamkeit weg von sich auf den Vater im Himmel lenken. Und so macht er das. Er spricht doch nicht nur ein Wort, er spricht nur ein Wort zu dem Gehörlosen, nämlich dieses Wort Hephata. Das auch im Aramäischen ist es auch leicht von den Lippen abzulesen, und wir wissen ja, Menschen, die nicht gut hören oder auch Gehörlose können oft auch von den Lippen ablesen. Und er sagt ihm damit eins: Du hast nur eine Sache zu tun. Öffne dich. Öffne dich. Trete in die Gegenwart Gottes und lass ihn an dir wirken. Öffne dich. Öffne dich. Ja, und ich glaube auch, sobald wir uns Gott öffnen, beginnt etwas Neues. Also hier merken wir, Heilung ist möglich. Ein ganz neues Leben kann beginnen. Und für den Gehörlosen war das auch etwas Wunderbares. Als er sich Gott geöffnet hat, denn er erlebt, jawohl, ich kann sprechen, ich kann hören. Und das heißt ja so, dass er die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Weil er konnte hören und jetzt konnte er auch richtig sprechen. Er war geheilt. Und die Umstehenden, wie reagieren die? Die bisher so ein bisschen zugeschaut hat, so am Rande. Jesus hat ihn ja auf die Seite genommen, aber sie bekommen da schon mit. Da ist was passiert, er kann wieder richtig reden. Die sagen in Vers 37, er hat alles wohlgemacht. Jesus hat alles richtig gemacht. Das ist eine interessante Aussage, die hier noch stattfindet. Die registrieren wir hier vielleicht sogar so einfach so. Aber wenn wir zurückdenken, nur zwei Kapitel vorher, in Markus Kapitel 5, wird berichtet, dass Jesus schon einmal in diesem Gebiet der 10 Städte war. Da war er in dem Gebiet der Gerasener, in Gerasa, der Stadt Gerasa dort. Und da war ein Mensch, der von Dämonen besessen war, und er war angekettet dort, damit er den Leuten nichts Böses tut. Und Jesus befreit ihn von diesen Dämonen, und die Dämonen wollen irgendwo hin. Und sie sagen dann, lass uns doch in diese Schweine fahren. Auch ein Zeichen dafür, dass das vor allen Dingen griechisch geprägte Menschen waren, die dort lebten, denn auch die anderen arabisch geprägten Menschen haben auch keine Schweine gehalten, aber griechisch geprägte schon, und diese Schweine sind in den See Genezareth gestürzt und ertrunken, und sie haben einen großen Schaden erlitten, und die Leute, heißt es in Markus 5, Vers 17, fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und sagt: Jesus, bitte geh weg hier. Wir wissen nicht, wer du bist, was du hier machst. Also verlass uns bitte, steig in dein Boot und fahr auf die andere Seite vom See Genezareth. Und Jesus macht das. Und der Geheilte, der in Markus 5 Geheilte, der von den Dämonen befreite, er sagt: Jesus, ich will mit dir auf die andere Seite fahren. Und was macht Jesus? Er sagt ihm: Nein, dich nehme ich nicht mit. Du sollst hier bleiben, hier in deiner Heimat. Und du sollst hier erzählen, was dir widerfahren ist. Erzähl das den Leuten. Und ganz offensichtlich hat er das getan. Denn wir sind jetzt hier, wie gesagt, 2 Kapitel weiter. Jesus kommt wieder in dieses Gebiet der 10 Städte. Und sie erleben hier diese Heilung des Gehörlosen. Und sie können sagen: Jesus, du hast alles wohlgemacht. Und sie sind ganz begeistert und verkündigen, was Jesus gesagt hat, obwohl er hier sagt, haltet euch erstmal zurück. Aber so hat dieser Mensch, der in Kapitel 5 geheilt worden ist, sicherlich den Weg für Jesus vorbereitet, damit er jetzt ein bisschen später auch in Vollmacht wirken kann. Und wir merken, es braucht immer wieder Menschen, die bereit sind, sich Gott zur Verfügung zu stellen, die offen sind für Gott und sagen: Ja, ich öffne mich dir und ich möchte gerne durch dich also auch wirken. Wer sich öffnet, wird Jesus erleben. Davon bin ich fest davon überzeugt. Öffne dich. Das ist die Botschaft, die Jesus hier diesem Gehörlosen sagt. Öffne dich. Öffne dich Gott und du wirst etwas Neues auch in deinem Leben erleben können. Und ich glaube, diese Botschaft gilt nicht nur dem Gehörlosen damals, sondern auch uns heute. Ich glaube, wir sind genauso auch eingeladen, dieser Einladung Jesu zu folgen, wenn er sagt, öffne dich mir. Öffne dich, lass mich einfach in dein Leben hinein. Vielleicht habt ihr das auch schon getan und sagt, jawohl, ich habe Jesus schon die Türen geöffnet und er ist schon bei mir. Vielleicht stehst du aber auch vor dieser Frage und sagst, soll ich das wirklich machen? Soll ich Jesus die Tür meines Herzens öffnen und ihn einlassen? Es gibt ja auch Menschen, die verschlossen sind und sich das fragen. Ja, heute ist auch so eine Einladung zu sagen, ja, öffne dich, lass Jesus in dein Leben hinein und du wirst ihn erleben. Vielleicht wird er dich auch heilen, vielleicht wird er dir auch weiterhelfen, aber ich glaube auf jeden Fall, dass du in deinem Leben auch einen Schritt weiter kommen wirst und Jesus Stück für Stück auch besser kennenlernen und verstehen wirst. Öffne dich. Öffne dich zum einen Gott, öffne dich aber vielleicht auch Menschen, denn oft sind sie auch Werkzeuge auch Gottes. Nehme aber auch die wahr, die verschlossen sind, warum auch immer. Manchmal ist man ja auch verletzt worden und man verschließt sich. Ob man gehörlos ist, ob man verletzt wurde, ob man voll Angst ist oder ob man auch bisher ohne Gott gelebt hat. Es gibt so viele Gründe, warum man vielleicht auch verschlossen ist oder sich zurückgezogen hat. Aber Gott möchte jeden Menschen auch heilen. Er möchte jeden Menschen auch segnen. Und deshalb ruft er auch uns zu, Hephata, öffne dich. Und so sind auch wir eingeladen, unseren Glauben zu leben und dadurch zu bezeugen. Denn Gott hat auch uns, glaube ich, geführt. Er hat uns auch immer wieder mal berührt. Er hat uns auch gesegnet. Und er will das auch in Zukunft tun. Deshalb diese drei Gedanken. Geführt, berührt, gesegnet. Amen.